Recording. Ja, dann gehen wir mal steil rein in unser heutiges Thema.
Was denn, David?
Sag. Müssen wir noch einmal Revue passieren lassen, was eigentlich in unserer letzten Folge passiert ist.
Nein, das machen wir bei der nächsten Folge. Wir dürfen das nicht so in unsere Reihe integrieren. Das ist ein eigenes Ding für sich stehen, finde ich. Und Stefan, vergiss nicht Hallo zu sagen. Und jetzt darfst du gerne diese Episode eröffnen.
Ja, hallo. Herzlich willkommen zu Episode 11 von In 8 Minuten wird geskypt. Das letzte Mal ist schon ein bisschen länger her.
Stefan, jetzt wirklich, das kann ja nicht dein Ernst sein. Ich habe da jetzt doch gerade wir haben doch vor 30 Sekunden uns darauf geeinigt, dass es nicht Episode 11 ist. Dass es nicht der eigentliche Podcast ist. Das ist doch eine Special-Episode.
Weil 10 so gut war, machen wir 10b heute und die ist ganz speziell.
Also nicht 11. Okay. Auch in der Nummerierung nicht.
Ah, okay, Stefan, was machen wir heute?
Ja, extra, Tschernobyl, schon klar. Aber es ist ja trotzdem die 11. Ausgabe.
Dir ist es klar, den Hörern nicht. Möchtest du es den nächstes Jahr? Es ist die 11. Ne. Gegen Windmühlen. Es tut mir weh.
Was?
Ich verstehe Kratzens Problem nicht.
Das Problem ist, dass wir nicht in 8 Minuten wird geskypt Episode 11 machen, sondern wir machen in 8 Minuten wird geskypt Special Episode Tschernobyl. Und nächste Woche kommt Episode 11.
Okay. Ja, dann moderiere ich das doch so an.
Okay. Gut.
Geil. Ja, dann moderiere das doch so an.
Dauert die Antwort ja nur eine Stunde.
So.
So, hallo, da sind wir wieder. Lange haben wir uns nicht gesehen. Heute lösen wir ein, was wir das letzte Mal versprochen haben. Unser erstes Serien-Special. Und zwar möchten wir uns heute über die beste Serie der Welt unterhalten. Haben nicht wir uns überlegt, sondern haben sich die zahlreichen User auf der Datenbank IMDb überlegt. Tschernobyl. Lief kürzlich bei Sky. Und ich weiß nicht, ob ihr es alle gesehen habt. Wir drei haben es alle gesehen. Wer es noch gucken möchte, kann sich jetzt überlegen, ob er den Podcast heute hören möchte, weil Achtung, Spoiler-Alarm. Und wie ihr aus älteren Episoden von In 8 Minuten wird geskypt wisst, bin ich der Meister des Spoilers. Deshalb gut drüber nachdenken, ich an eurer Stelle würde es mir trotzdem anhören. Und jetzt gebe ich an Christoph, der fasst euch nämlich diese 5 sensationellen Folgen dieser Miniserie einmal in 90 Sekunden zusammen. Ab jetzt.
Stefan, das war sehr gut. Das möchte ich jetzt mal sagen, es war richtig gut.
Nee, es war echt gut.
Das war klasse, das hat mir gut gefallen.
Als ob du eine immer fürs Regionalfernsehen moderiert hättest.
Das stimmt. Als hättest du schon mal beim Stand-Up-Paddling moderiert.
Ja, genau.
Ja. Echt gut Balance gehalten, klasse.
kleiner Insider-Gag. Eine kurze Korrektur vorab, es heißt übrigens Tschernobyl und nicht Tschernobyl. Habe ich mir von russischen Kollegen nochmal bestätigen lassen.
Hervorragend.
Aber zurück zur Zusammenfassung.
Das ist gut.
Sind dankbar, alle dankbar für die Information.
Aber also, worum geht es? Es geht das ist wahrscheinlich jetzt keine Überraschung, um den Reaktorunfall im Atomkraftwerk Tschernobyl 1986. Was war es nochmal? April? Ist egal. Ja. Der wird da aufgearbeitet in einer sehr sehr intensiven Art und Weise. Und durch die Zeit, wir überblicken einen Zeitraum von ungefähr 2 Jahren, direkt ab Explosion des Reaktors, damit fangen wir im Grunde an, bis zum Schluss. Und ja, und wir begleiten den, Stefan, du hast den Namen gerade so gut genannt. Wie hieß der nochmal komplett? Legasov, ich weiß nur den Nachnamen, den leitenden
Iljitschewitsch, ich muss noch mal gucken.
Ja, klingt vernünftig. Den leitenden Wissenschaftler, der die Katastrophe mit in den Griff kriegen sollte. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, erstmal
rausfinden
oder festlegen soll, was überhaupt passiert ist, was schon erstaunlich schwer gewesen ist, weil auch da schon Kräfte gewirkt haben, die man sich nicht vorstellen kann. Also im Großen und Ganzen geht das, hat der Stefan ja schon gesagt, 5 Folgen. Ich glaube, eine Folge hat ungefähr 60 Minuten. Und damit können wir eigentlich jetzt reinstarten. Besetzt, ich habe die Namen jetzt gar nicht parat, aber
die kann man ja nachschlagen, ne?
Zum Teil prominent, ja. zum Teil sogar prominent besetzt. Also Stellan Skarsgård fällt mir jetzt gerade ein und weitere.
Ja. Ja. David hat die Serie von uns dreien als letzter angeschaut. Warum und wieso hat sie dir denn gefallen? Hat sie denn überhaupt gefallen? Weil Christoph und ich haben ja schon massiv geschwärmt und du warst am Anfang eher so, muss das sein?
Ja, muss das sein. Ich weiß auch gar nicht genau, ob gefallen das richtige Wort ist. Es ist natürlich, schon harter Tobak. Und das Gute, was sie zumindest handwerklich gut machen, ist, diesen harten Tobak, das spürt man auch ab der ersten Folge, wahrscheinlich sogar ab den ersten paar Minuten spürt man das, dass es da jetzt in den folgenden 5 oder 5,5 oder 6 Stunden wenig spaßig zugehen wird. Um es mal von der ganz technischen Seite zu sehen, handwerklich ist es, glaube ich, ganz, ganz große Kunst, was die Kollegen da gemacht haben, ganz abgesehen von der Geschichte, das ist ja auch bekannt, so ein bisschen der künstlerischen Freiheit unterliegt. Da wurden hier und da ein paar Sachen weggelassen, verändert, überspitzt. Das ist auch alles legitim und tut der Geschichte ja auch keinen Abbruch. Und ich glaube, ich bin jetzt da auch nicht der super historische Fachmann, aber ich glaube, den groben Zusammenhang und die groben Sachlagen hat es da jetzt nicht verändert. Aber ich weiß noch, als ich die erste Folge gesehen habe, und sie zu Ende war, ich hatte, wie bei vielen anderen sehr guten Serien, manchmal hat man ja so das Gefühl, dass man sagt, man muss jetzt direkt weitergucken. Und bei mir war es nach der ersten Folge im Prinzip genau das Gegenteil. Ich habe gedacht, ich brauche mal eine kurze Pause, weil es ist schon anstrengend. Es ist fürs Auge, finde ich, anstrengend. Es ist für die Ohren unfassbar anstrengend. Mhm. Aber halt total gut gemacht. Das ist so mein erster Eindruck, den ich hatte von der ganzen Geschichte. Und das Ganze steigert sich natürlich dann ins Unermessliche, die nächsten 4 oder 4,5 Folgen dann noch. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie gesagt, gespoilert, Spoilerwarnung ist ja schon längst raus. Genau, ich kann mich zum Beispiel an die erste Folge erinnern, und das ist auch wieder so was Handwerkliches. Allein diese Szene nach der Explosion, wo einfach gefühlt minutenlang Luft gezeigt wird. Und diese Szene oder diese ganze Sequenz, die ist so bedrohlich und so bedrückend, obwohl man im Prinzip nur Luft sieht. Das ist wahrscheinlich, ich glaube, es ist alles Slow Motion gedreht, aber man sieht nur Luft in Form von Staub oder wehenden Haaren oder irgendwas. Und allein das macht so heftig, oder kann wahrscheinlich Christoph auch gleich noch was zu sagen zu diesem ganzen Sounddesign, was die da drunter gelegt haben, was ja keine herkömmliche Filmmusik ist oder Musik generell ist es ja nicht. Es ist ja irgendwie irgendwas zwischen, keine Ahnung, Störgeräusch und weiß nicht, Soundcheck von einer Death Metal Band oder irgendwie sowas, was sich einfach elend hinzieht. Und das untermalt diese Bilder unfassbar und bedrückt ohne Ende.
Ja, also es gibt. Also wenn ich das richtig gelesen habe, sind die sogar zu anderen Atomkraftwerken gefahren, um dort Geräusche aufzunehmen. Um das alles möglichst realistisch abbilden zu können.
Ja, der Realismus ist in der Serie ja sowieso brutal. Ich glaube, was der David meint, was man direkt in der ersten Folge speziell mit dem letzten Bild, das ist da am intensivsten, du kriegst halt sofort vermittelt, pass mal auf, du wirst, das ist im Grunde alles Horror, was da gezeigt wird. Also du bist super unter Strom und das ist im Grunde ein Horrorfilm, den du dir anguckst. Du hast keine Chance, dir die Bedrohung vernünftig vorzustellen, weil du sie nicht sehen und nicht hören kannst. Gibt's einfach nicht.
Vielleicht müssen wir es kurz einordnen für alle, die nicht vorhaben, sich die Serie anzugucken und sich das trotzdem hier anhören, um was es geht. Folge 1, klar, das Kraftwerk fliegt in die Luft. Und diese Szene, die eben beschriebene, ist folgende. Die ganzen Bewohner dieses kleinen Städtchens, das eben an diesem Atomkraftwerk ist, oder war vielmehr, die ganze Bevölkerung steht auf der Straße, ahnt nichts Böses im weitesten Sinne und guckt sich dieses brennende Kraftwerk an. Und dann sind das eben diese Slow-Mo-Aufnahmen, wo man sieht, wie der Wind durch die Haare weht, wie sich dieser Partikelstaub auf den Kinderwagen legt. Und du weißt im Prinzip, alle,
Kinder die spielen da stehen, im Sand.
Kinder spielen ja. im Sand und lachen und hast du nicht gesehen. Alle gucken auf dieses glühende Etwas auf dem Hügel. Und du weißt im Prinzip, die werden das alle nicht überleben. Und das macht diesen Horror aus, weil die selbst alle so nichtsahnend sich diese glühende Masse da anschauen. Und diese unsichtbare Bedrohung sich da quasi über sie legt, das ist schon derbe, ja.
Und ich glaube, Pripyat ist von, also die Stadt heißt Pripyat und war von dem Reaktor, ich glaube, die sind 14 Kilometer weg, also diese Brücke ist knapp 14 Kilometer weg von dem Reaktor. Und die, es gibt, also es war wohl so in der Nacht, da gibt es auch, ja, das wird dann auch illustriert in dem Bild, dass über dem Reaktor die Radioaktivität, die aus dem offenen Reaktor rausgeschossen ist, sozusagen, hat die Luft zum Glühen gebracht. Das heißt, über diesem Reaktor stand so eine glühende Säule und das hat alle dazu bewogen, sich das anzuschauen. Und das war die Szene, also man ist davor, wird man in der Folge eh schon richtig, richtig rangenommen, weil du halt dann auch siehst, wie die Feuerwehrleute an diesen Reaktor kommen und glauben, sie löschen nur ein Dach. Und im Grunde stehen sie direkt an einem offenen Reaktorkern. Also zu den Feuerwehrleuten kommen wir sowieso, glaube ich, bestimmt noch. Also das war schon alles sehr, sehr heftig. Da sind wir aber noch in der ersten Folge noch nicht in einem Bereich, wo uns einer erklärt hat, was wissenschaftlich, was da passiert ist. Dieser Valery Legasov spielt da noch keine wirkliche Rolle. Er kommt erst ganz am Ende dazu, dass wir den überhaupt kennenlernen. Aber wirklich, wirklich eingefangen wird er nur im Grunde die Stimmung und du siehst halt, wie gesagt, diesen Feuerwehreinsatz und der ist schon heftig und dann denkst du jetzt, okay, jetzt kommst du langsam auf das Ende der Folge und dann siehst du, wie die auf dieser Brücke stehen und du merkst halt da zum ersten Mal und das passiert 3-4 Mal in dieser Serie, dass du da sitzt und denkst, boah, das ist jetzt so unangenehm, dass ich es kaum ertragen kann und davon gibt's, wie gesagt, immer mehr und es wird immer schlimmer. Also es gibt immer wieder einen Moment, wo du denkst, ey, das ist jetzt noch abartiger, ich kann mir das eigentlich nicht angucken. Und also es ist wirklich extrem
und intensiv. Diese Szene, die lösen sie dann im Nachspann auch auf, ne? Ganz am Ende, wo dann die kurz vor den Credits wird ja dann auch nochmal genau diese Brücke, wo diese Einwohner von diesem kleinen Käffchen da gestanden haben, wird ja dann nochmal gezeigt und dann kommt dann quasi die Gewissheit, die man im Prinzip von der ersten Folge schon hatte, dass das eben keiner dieser Menschen da überlebt hat, ne?
Ja, ganz ja, das fand ich Serie. So dieses das Schaurige, dass ich von Anfang an, aber noch bevor ich das erste Bild quasi gesehen habe, mit diesem Gedanken rein bin, alle Menschen, die ich in dieser Serie sehe, das waren am Ende nicht ganz alle, aber alle, die irgendwie in die Nähe, und Nähe ist ein großes Wort in diesem Fall, dieses Reaktors kommen im Verlaufe der Serie, werden das nicht überleben. Und das war so diese echt anstrengende, grausige Grundhaltung, mit der ich schon an die Serie ran bin. Und dann, ach ja, es sind einfach grauenhafte Szenen und die Bilder sind alle so farblos und es ist alles so grau und ja, das passt einfach von der Optik und Christoph wird euch noch mehr zu den Tönen erzählen, alles perfekt zu dieser Grundstimmung, die ich von Anfang an da mitgebracht habe.
Und das, was der David gesagt hat, ich glaube, das geht wahrscheinlich den meisten so. Also ich habe auch kein einziges Mal 2 Folgen hintereinander geschaut, weil es nicht geht. Ich habe irgendwie versucht, mich selbst zu überprüfen, ob ich das gerade. Also das hat mich so, dadurch, dass es real war, hat mich das so. Also ich hab mich selbst gezwungen, sozusagen zu überprüfen, ob ich jetzt auch nicht dem Sensationalismus irgendwie verfalle und das Gefühl habe, boah, das ist ja krass geil, ey. Was da abgegangen ist, aber so war es halt tatsächlich überhaupt nicht, sondern da hast du nur gedacht, boah, mein Gott, man hat so grundsätzlich gewusst, boah, das war schlimm, was da passiert ist, aber ich persönlich habe nicht wirklich eine Idee davon gehabt, von dem Ausmaß, nicht nur, also ich meine, innerrussisch schon fast noch eher, aber wie nah das an einer nicht ganz vielleicht globalen Katastrophe, aber zumindest an einer eurasischen Katastrophe, wie nah wir daran vorbeigegangen sind, das ist wirklich unfassbar. Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen und ich habe es nicht gewusst und das ist auch das Thema dann später, in einer späteren Episode. Können wir gleich vielleicht nochmal drauf zurückkommen.
Ja, ja, aber nochmal auf diesen, was auch immer das ist, was sich da vielleicht Musik nennt, nochmal drauf zurückzukommen. Das ist echt so unfassbar krass gemacht, wie diese Sounds, wie die diese Stimmung treiben, ohne aber irgendwie melodisch zu sein oder irgendwas. Ist wirklich phasenweise, ich erinnere mich da an die eine Szene, wo die Feuerwehrleute da wirklich ganz nah dran versuchen zu löschen, wo es wirklich minutenlang gefühlt wirklich nur so ein Störgeräusch in der Luft liegt, das immer lauter wird und immer unangenehmer wird. Und mit dieser lauter werdenden Musik oder diesen lauter werdenden Sounds, das wird echt immer unangenehmer. Und du denkst so, ey Leute, irgendwie hört auf damit und weg und was weiß ich was. Sie drückt so. Das ist ganz, ganz unangenehm. Aber dadurch halt auch unfassbar gut gemacht.
Ja. Ja, es ist unangenehm, weil auch ungewohnt. Also das ist, Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere und wenn wir Filmmusik ist entweder unaufdringlich, du kriegst sie nicht mit, das ist dann auch okay, oder du hast halt Themen, die du identifizieren können sollst und dann holen die dich ab. Aber das haben die halt gar nicht. Es gibt keine Melodie, schon gar kein Thema, auch nicht für die Helden oder sonst wen. Gibt's einfach nicht. Es gibt einfach nur einen Versuch, die Bedrohung zu transportieren, ohne aber diese typischen atonalen Horrormelodien oder so, sondern es ist dann halt ein atmosphärischer Sound, der einfach die Stimmung tragen soll. Und genau das, was der David beschreibt, auslösen soll am Ende.
Und das haben die Macher dieser Serie auch ganz, ganz gut selbst beschrieben in dem entsprechenden Podcast, dem offiziellen dazu, dass sie eben genau davon abgewichen sind, dass von diesem normalen Modus, dass eine Filmmusik in herkömmlichen Filmen dir im Prinzip vorgibt, was du zu denken, was du zu fühlen hast. Die ist entweder glücklich, die ist heroisch, die ist traurig, die ist vielleicht auch unheimlich, die ist bedrückend. Aber dadurch, dass es da überhaupt keine Musik als solche ist, sondern nur ein Sound, der mit dir ist, ist das echt nochmal ein ganz anderes Phänomen. Der gibt dir nicht vor, was du fühlen sollst, aber in Kombination mit den Bildern kommt das von ganz alleine, dass es echt unangenehm ist.
Ja. Also ich fand das mit Abstand unangenehmste Geräusch und die unangenehmste Szene überhaupt in dieser ganzen Serie, und es gab viele davon. Jetzt muss ich lügen, ich glaube am Ende von Episode von Folge 2, als diese drei armen Schweine, die sich freiwillig melden, das Atomkraftwerk und Russland und halb Europa zu retten, unter dieses Atomkraftwerk gehen.
Vielleicht erklären wir kurz den Kontext und dann können wir da weitermachen, damit die Leute verstehen, was sie da unten gemacht haben.
Oh. Ja, also es wurde dann festgestellt, dass der schmelzende Atomkern nach unten durchsickern könnte. Und da war irgendwie Wasser, das da weg musste, wenn ich mich richtig erinnere. Die mussten ein Ventil öffnen.
Ja.
Und dann musste man drei Freiwillige finden, die man damit in den sicheren Tod geschickt hat, die da runter mussten. Die hatten alle Lampen dabei und du hast immer dieses Geräusch, so was Geigerzähler-ähnliches, das immer lauter wird. Und immer nerviger wird. Und dann geht eine Lampe aus und dann geht noch eine Lampe aus und dann geht die dritte Lampe aus. Und da war ich echt kurz davor abzuschalten, weil ich dachte, nee, das ist so deprimierend, ich will es nicht sehen. Aber ich konnte halt auch nicht dann tatsächlich ausschalten. Aber die Szene die fand ich wirklich eines der grausigsten Fernseherlebnisse, die ich bisher so hatte.
Ja, stimmt tatsächlich. Ich bin, ich habe zwei Szenen und ich kann mich nicht so ganz entscheiden, welche ich. Es gibt, ehrlich gesagt, ist die Serie voll mit abartigen Sachen. Mir fällt jetzt noch eine andere ein, aber das wird jetzt, wenn wir alle aufzählen, dann wird es auch echt zu viel. Aber in der Szene, vielleicht auch noch ganz nochmal kurz zur Erklärung, wenn dieser Kern in dieses Wasser, in diesen Wassertank durchgeschmolzen wäre, dann hätte das eine riesengroße, es wäre sofort, das Wasser wäre sofort verdampft, hätte eine riesige Explosion gegeben und halb Europa verseucht. So das, und das galt es zu verhindern. Und in der Tat habe ich da auch während dieser Szene, das, also die fangen halt, die müssen durch diesen dunklen Keller durch in Taucheranzügen, der voller Wasser steht, das natürlich hochgradig vergiftet ist sowieso schon. Und das ist halt der Keller von diesem Reaktorgebäude, wo nebendran der schmelzende und vor sich hin arbeitende Reaktor quasi lag. Und du weißt nur, die tauchen da oder laufen durch dieses verseuchte Wasser. Und das ist halt auch Sounddesign zum Beispiel. Und das ist das einzige Tool, wo du sagst, da machen sie es eigentlich einfach, aber es gibt auch gar keinen Grund, es nicht zu machen. Das ist, weil es so super intensiv ist und gut funktioniert. Und das ist der Geigerzähler. Wenn der, also der macht einen einfach kaputt und dass dann die Lichter, die Lampen auch noch rausgehen, gibt einem den Rest. Und tatsächlich war das vorbei. Also die Szene, die letzte Lampe geht aus und du bist im Schwarzbild. Und in dem Moment wird auch der Geigerzähler einfach hart geschnitten und ist weg und du bist alleine mit dem Schwarzbild und dir selbst. Und ich habe in dem Moment gemerkt, dass ich total angespannt war, hab dann losgelassen sozusagen und mich zu meiner Freundin umgedreht und die hat auch gesagt, boah, ist das ekelhaft gewesen. Und dann genau das war's. Und es war nicht ekelhaft im Sinne von irgendwelchem Splatter-Horror, sondern es war nur ekelhaft und es ist nur in deinem Kopf passiert, weil du hast nichts Schlimmes gesehen. Die sind, nee. Im Grunde sind die durch den Keller gelaufen mit Wasser und Taschenlampen und die sind ausgegangen und sonst nichts. Du hast nichts Schlimmes gesehen. Das mit das schlimmste Bild war, dass sie um die Ecke gelaufen sind und da war so eine sprudelnde Quelle und da hat der Geigerzähler ausgeschlagen. So, du hast nur gesehen, wie Wasser irgendwo sprudelt, mit einer Taschenlampe draufgeleuchtet wird und du hörst halt diesen Geigerzähler und es hat dich komplett zerlegt.
Und ganz dazu total. Kommt ja, dass die drei Jungs, wie gesagt, die sind komplett eingepackt in Neopren oder was auch immer, so diese Tauchanzüge plus Masken auf. Sprich, du siehst nur in nahen Entstellungen, du siehst nur die Augen. Und trotzdem merkst du einfach, wie die immer panischer werden, in Klammern zurecht, aber trotzdem auch nichts unternehmen, um das ganze Ding abzubrechen. Gut, dann wären sie wahrscheinlich genauso gestorben, aber auch das ist ja irgendwie
sind sie geil. Übrigens nicht, ne? Das ist tatsächlich abgefahren.
Auch das ist ja irgendwie einfach geil gespielt, ne? Weil du merkst, dass sie panisch werden, ohne dass sie groß gestikulieren oder sowas. Und du siehst diese Augen und dann geht die erste Lampe aus, die zweite, die dritte und dann haben sie nur noch diese Kurbeltaschenlampen. Und das ist ja natürlich auch so ekelhaft irgendwie, ne? Dass die da so, ach, ganz fies.
Und fies. Ja. Ich würde jetzt noch. Benni, was wolltest du sagen gerade, wenn du noch in der Szene bleiben willst?
Nee, ich wollte weiter. Aber wenn du noch da bleiben willst, dann bleib da.
Ich wäre jetzt auch weiter. Ja, ich hätte jetzt die zweite Szene angeschlossen, von der ich sage, die einzige ist, die mich ähnlich kaputt gemacht hat, und das war die auf dem Dach von Reaktor 4.
Ja, die kommt später, die ist irgendwie Folge 4 oder sowas,
die,
ne?
Die ist deutlich später, ja. Ja gut.
Also ich habe noch, eine Szene, ja. Und ich weiß gar nicht, ob die in eurer Top 3 auftaucht von den schlimmsten, aber die habe ich in Erinnerung. Und die fand ich ganz, 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 ganz grausam. Ähnlicher Sound wieder wie bei den Feuerwehrleuten zu Anfang. Und zwar ist das Ende von Folge 3. Da gehen sie dann hinüber. Natürlich gab es schon die ersten Todesfälle. Alle, ganz am Anfang da in der Nähe des Reaktors waren, werden dann so peu à peu begraben. Und zwar in Zinnsärge. Und von Folge 3 ist, da haben sie quasi so ein Massengrab ausgehoben, das voller Zinnsärge sind. Und die Angehörigen stehen am Rand und dann kommt ein Zementmischer und kippt die Grube zu. Und das in Slow Motion und wie gesagt auch dieser zerrende Sound wieder, ganz langsame Bilder. Du siehst in Slow-Mo, wie sich dieser Zement so langsam über die Särge schiebt. Ganz fürchterlich.
Und alles, und das zum Beispiel ist halt auch, genauso wie übrigens die Geschichte aus dem Keller und die nächste, die ich dann gleich noch erzähle, sind halt Sachen, die sind verbrieft. Die sind halt so gewesen. So. Und das weißt du, während du die Serie nicht siehst, weißt du das nicht und denkst dann noch, oh, wie viel ist denn da so wirklich so gewesen? Und dann fängst du vielleicht an nachzulesen und suchst nach konkreten Sachen oder hast dir den Podcast angehört und merkst halt, ey, scheiße, die Sachen sind halt wirklich so gewesen. die haben Schiss gehabt vor der Strahlung. Das waren die Gräber von den Feuerwehrleuten, von den Besagten.
Von den Feuerwehrleuten, genau, ja.
Und die waren halt ultra verstrahlt, die Jungs. Ganz schlimm, die hat's, ich glaube, die sind innerhalb von einer Woche hat's die dahin gerafft, durch diese akute Strahlenerkrankung. Und auch da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, aber diese Strahlenerkrankung wird da auch erklärt, zum Teil auch visualisiert. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz übel. Im Grunde löst du dich halt quasi auf. Das ist wirklich brutal. Aber die hatten so Schiss vor denen, dass sie die halt wirklich einbetoniert haben. Und dieses Massengrab, das ist ein riesen Steinblock, der in Pripyat im Boden steckt. Nee, in Moskau übrigens. Nicht Pripyat. Die waren schon in Moskau. Die haben die ausgeflogen. Und das ist da an einem Friedhof. Die liegen da. Also, und das ist echt, ist eigentlich wirklich brutal. Also ganz schlimm. Ganz furchtbar. Ja, ich würde eine Szene noch rausheben, bevor wir vielleicht noch dann darauf zu sprechen kommen, damit man nicht glaubt, das ist jetzt nicht nur wir, das ist jetzt, die ist voll mit schlimmen Szenen, aber die Serie hat auch noch erzählt und erklärt auch noch mehr, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber tatsächlich meine mit die schlimmste Szene war eben auf diesem Reaktordach, das ist dann Folge 4. Und zwar ist es so, dass bei der Explosion von diesem Reaktor Teile aus dem Reaktor logischerweise rausgesprengt worden sind, auch aus dem Inneren, Graphit genau genommen. Graphit, ne?
Ja.
Ja. Hochradioaktiv, und das hat es natürlich nicht nur in die Walachei geblasen und musste da eingesammelt werden, sondern das lag auch, und das war wichtig, dass sie das lösen, auf den Reaktordächern, und das mussten sie da wegschaffen, damit sie diesen Sarkophag um den Reaktor drum bauen können oder damit anfangen können. Und das Problem ist, das Zeug war so unfassbar radioaktiv, dass die Roboter diese da hochgeschafft haben, hier so Militärroboter, diese mit so Schaufeln, und die wollten so einfach die Sachen runterschieben lassen. Die Kerne von diesen Robotern sind einfach durchgebrannt. Die konnten
es. Haben sie sogar von den Amis bekommen?
Von den Deutschen. Nicht von den Amis, von den Deutschen. Deutscher war es. Deutscher Polizeiroboter.
Ja. Hat auch nichts geholfen.
Und sie, also es
mit,
ging
mit Ansage, nicht einfach,
ja. Ja, ja. Ja. Also es war nicht zu lösen. Und das Ende vom Lied ist, sie mussten Soldaten hochschicken, die jeweils, in der Serie war es ein Zeitfenster von 30 Sekunden, haben diese auf dieses Dach raus können, einmal in ihrem ganzen Leben, 30 Sekunden daraus, und die 30 Sekunden nutzen, um alles rauszuschaffen, und danach haben sie ihr komplettes alles das, was sie an Strahlung aufnehmen können, weil die wird nicht mehr abgebaut. Das kannst, also die ist nicht so wie, keine Ahnung, du trinkst Alkohol, der ist zwei Tage später, genau, kannst du dann wieder Alkohol trinken. Nee, die Strahlung, die du aufnimmst, behältst du. Die kannst du nicht abgeben, das heißt, du hast ein Pensum. Das
ist quasi, jeder Mensch hat in seinem Leben so und so viele Röntgenladungen, die er verträgt.
Ja.
Und wenn er die überschreitet, dann wird es problematisch. Und zwar 90 Sekunden, die sie auf dem Dach haben. Und die wurden auch.
In Wirklichkeit, genau. Im Realen waren es 90 Sekunden. Ich glaube, im Realen waren es 90 Sekunden und in der Serie waren es 30.
Nee, ich glaube, es waren auch 90. Ich glaube, sie haben sie ungeschnitten an einem Stück gezeigt, anhand eines Typen,
Soldaten,
genau, eines Soldaten, der dann irgendwie, also wie gesagt, man musste aus diesem Dachfenster, aus dieser Dachluke raus, hat 90 Sekunden Zeit auf diesem Dach, möglichst viel Graphit vom Dach zu schippen, und sollte dann, wenn der Kollege auf den Gong schlägt,
ja,
muss man wieder rein, und ja, natürlich, er stolpert dann auch noch, und man denkt so, oh Gott, nein, bitte, jetzt.
Was aber ist das hier fand los? Ich gar nicht, also ich meine, das war schon auch, das war stressig, aber das Schlimme fand ich tatsächlich, weil du ja davor schon vier Episoden lang über diesen Vorfall informiert worden bist und langsam quasi diesen Reaktor an sich verstanden hast und vor allem weißt, das ist eine Halle, da ist oben, also der ist nach oben hin explodiert, das heißt, das ist ein Loch, das Ding steht offen nach oben. Und die Jungs, ja, rennen also auf dieses Dach, nehmen dieses Graphit und die rennen dann zur Kante hin und
ja, bloß nicht drüber gucken.
Genau, und die Serie bemüht sich eigentlich sehr darüber, möglichst, die war immer auf Augenhöhe von dem, und das ist jetzt nicht irgendwie so spektakuläre Kamerafahrten und Kran und so weiter, hast du nicht gesehen, ist da nicht so viel gewesen. Aber in dem Fall haben sie halt, begleiten sie den mit der Schippe und dann schippt er das über den Rand und dann kannst du ein bisschen über den Rand runter gucken. Und wieder siehst du eigentlich nur quasi eine kaputte Fabrikhalle, eine schwarze. Das ist nicht irgendwie fancy mit irgendwelchem Glühen, Leuchten, was auch immer, gar nicht. Es ist einfach nur ein schwarzes Loch, in das du reinguckst und du denkst und du drehst durch, weil es einfach du weißt, boah, das ist die Hölle da unten, das ist der gefährlichste Ort auf Erden sozusagen irgendwie. Und die stehen drüber und müssen den scheiß Schutt da reinwerfen. Und auch ganz unangenehm. Auch da wieder der Geigerzähler, der dich kaputt macht.
Haben die das nochmal, die Jungs da oben, die haben auch nicht überlebt, ne?
Wie wurde das nochmal aufgelöst? Das waren ja Tausende. Wie viele am Ende ja wirklich krank waren und so weiter, weiß man, glaube ich, nicht. Ich weiß, bei den Tauchern weiß ich nur, dass einer auf jeden Fall lange gelebt hat, bei den anderen beiden weiß ich es nicht. Aber
Ich fand, das Perfide an der Szene war ja auch noch, du gehst ja als Zuschauer und 2019 mit einem ganz anderen Wissen in diese vierte Folge und in diese Szene. Und den Menschen, die da hochgegangen sind, hat man glaubhaft versichert, ihr rennt da raus, ihr habt 90 Sekunden, ihr kommt wieder rein und ihr habt ein langes, glückliches Leben. Und ich bin so mit dem Gedanken reingegangen, ey, was macht den Unterschied zwischen aus dieser nicht geschlossenen Tür rausrennen und da oben stehen oder 4 Meter weiter innen eine Viertelstunde auf deinen Einsatz zu warten? Ja. Es ist ja Bums, es ist tot, die Strahlung geht überall da durch dieses dünne Betonwändchen, das da oben war. Das war mein Gedanke die ganze Zeit, wo ich dachte, jetzt haben sie denen erzählt, wenn sie das so machen, dann läuft das. Dann ja, und auch die das vorgegeben haben, wussten ja schon, nee, das wird nichts. Das können wir denen jetzt erzählen. Alles nett. Die einzigen, die das ja geblickt haben, waren die Bergleute.
Ja.
Ne? Ja, die haben gesagt, warum habt ihr eigentlich das nicht an und das nicht an? Ja, weil es alles nichts bringt, ist logisch, oder?
Ja, das war eine gute Szene, wo sie ihm so einen Papiermundschutz andrehen wollen. Und er so immer, warum tragt ihr die eigentlich nicht? Und keiner sagt was. Und er so, weil sie nichts bringen, legt sie wieder hin und geht. Ne?
Ja, genau.
Da schlägst du aber jetzt, Stefan, hast du jetzt eine gute Brücke geschlagen, weg von den Szenen an sich, hin zu der, vielleicht so ein bisschen noch dem Fleisch, das sie drumherum gepackt haben.
Ja, ich finde, das hat ja auch irgendwie mehrere Dimensionen. Da gibt es diesen Wissenschaftler, der sich am Ende ja wahrscheinlich auch umbringt, weil er, also war zumindest mein Gefühl, so wie ich ihn in diesen 5 Folgen kennengelernt habe, weil er nicht mehr damit klarkommen möchte und leben möchte, dass er so viele Menschen wissentlich in den Tod geschickt hat.
Das war ja fast eine Einheit. Also es war ja nicht, also heutzutage wird man fragen, boah, wie viel kostet es, Notre Dame wieder aufzubauen? Und die haben halt, am Ende ging es wirklich darum, dass die russische Führung gefragt hat, wie viele Männer brauchen wir denn? Oder ich weiß nicht, wie rum es war, oder ob die Wissenschaftler gesagt haben, pass auf, das wird so und so viele Männer brauchen und wie viel davon überleben, können wir nicht sagen, aber es werden Tausende sein, die es nicht schaffen, so ungefähr. Vielleicht nicht direkt, aber im Mittelfrist. Und so sind Menschen quasi zur Einheit geworden, was ganz brutal ist. Und daran, das ist, glaube ich, daran ist er wohl hops gegangen. Und
ja, daran, dass er selbst auch krank war danach. Die Busse, mit denen dann irgendwann die Menschen aus Pripyat geholt wurden und die du dann, ich glaube, ganz am Ende nochmal diesen Gerätefriedhof siehst, wo einfach so eine Kamerafahrt ist durch unfassbar viele leere Busse und andere Fahrzeuge, die halt irgendwann mal da benutzt wurden. Und ich mich dann gefragt habe, stehen die heute noch da? Strahlt das da alles in Ruhe irgendwo vor sich hin?
Ganz interessant war am Ende, so was das angeht, war ja, dass dann auch aufgelöst wurde, dass diese Klamotten von den Feuerwehrleuten ganz am Anfang
da liegen.
Immer noch da liegen, wo die Krankenschwestern, die nach dem Ausziehen irgendwo im Keller des Krankenhauses auf den Haufen gelegt haben, weil sie erkannt haben, die strahlen halt wie Sau. Und die liegen wohl heute noch da.
Und sind immer noch sehr radioaktiv. Und sind
ordentlich am Strahlen, ja.
Weil du es gerade sagst, wegen Fahrzeugen, eine Sache, die ich auch super eklig fand übrigens, das würde mich jetzt interessieren, ob das euch auch so ging, weil auch wieder was, wo das macht eigentlich keinen Sinn. Der Moment, wo die diesen, wo der eine General ist es nicht, aber so ein wichtiger Militär an den Reaktor ranfährt, um zu messen, wie viel Strahlung denn wirklich gerade austritt. Also es war ganz früh, zweite Folge, da ging es noch drum, dass der russische Staat eigentlich so tun wollte, als wäre es auf keinen Fall explodiert, weil es geht gar nicht und so. Und dann fährt eben, und die Geigerzähler, die sagen, ja, der Geigerzähler zeigt 2000, aber der kann halt nur 2000 anzeigen. So. Und dann so, und der ist also, ne, und das reicht dann irgendwann doch nicht mehr als Begründung. Und dann gibt es halt so einen großen militärischen Geigerzähler, der halt eben so weit geht, also im Grunde offen, was auch immer. Und der wird auf einem LKW geschnallt und damit fährt eben einer hin an diesen Reaktor. Dann wird gemessen. Das ist auch gar nicht großartig inszeniert. Dann kommt der zurück. Und was dann aber inszeniert ist, ist, wie der zurückkommt unter diesen Scheinwerfern, diesen Armeescheinwerfern und dekontaminiert wird. Er selbst und das Auto. Und das ist, im Grunde sind da Leute mit Schrubbern und Bürsten und machen das Auto sauber. Aber allein auch da, wie das Wasser plätschert, klingt schon so eklig. Und es sieht, und du, also ich weiß nicht, man kann das gar nicht erklären, wenn man es nicht gesehen hat, aber du siehst die Szene und denkst, what, das ist auch schon wieder so unangenehm.
Ja, das stimmt. Das ist der gleiche Effekt wie mit der Luft in der ersten Folge.
Ja.
Dass die Schrubben da einfach diese, da alles runter und dann siehst du auch schon, ich glaube, das ist schon wieder Zeitlupe, wie dann unter das Wasser in Pfützen tropft und langsam in den Boden sickert. Und du weißt auch schon wieder, oh, das ist auch schon wieder nicht gut.
Ja, ganz brutal. Das war alles nicht gut. Aber ja, wir hatten es ja von anderen Ebenen und die zweite große Ebene ist ja für mich die von, sind ja viele Sub-Ebenen, keine Ahnung, wie ich das, ist einfach die von Missmanagement, von Parteiapparatschicks, von falschem Stolz, von das konnte nicht passieren, das sollte nicht passieren, das darf nicht passieren, das kann gar nicht sein. Von der Überlegenheit des Systems, von Kommunismus gegen Kapitalismus, das spielte ja alles irgendwo mit. Wir sollten ja, wäre es nach den Menschen in diesem Raum gegangen, die sich das erste Mal darüber unterhalten haben, am Tisch des Kopfes Michail Gorbatschow, wüssten wir bis heute nicht, was passiert ist. Hätte der Wind in eine andere Richtung gedreht, hätten das vielleicht irgendwelche schwedischen Forscher an einem Atomkraftwerk niemals gemessen und da wäre was passiert. Ja, das ist halt so die zweite Ebene.
Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie abartig dieser Staat reagiert hat im ersten Moment auf diese Katastrophe. Die haben die Stadt, also Pripyat, die eben direkt daneben ist, haben die erst evakuiert in dem Moment, als in Schweden das überhaupt schon aufgefallen ist. Also das war, glaube ich, 36 Stunden, wenn nicht gar 48 Stunden nach der Explosion ist in Schweden in einem Atomkraftwerk die Strahlung gemessen worden und dann konnten die das zurückverfolgen. Das wäre jetzt zu kompliziert, das zu erklären. Aber in dem Moment, als die CIA dann auch mal drüber geflogen ist und die deutschen Medien angefangen haben zu melden, dass offensichtlich ein Störfall gab in einem AKW in Tschernobyl, dann haben die Russen entschieden, okay, wir sollten die Stadt evakuieren. Bis dahin hatten sie nämlich allen gesagt, bleibt mal locker und oder im Grunde haben sie gar nichts gesagt und haben die Leute einfach daneben leben lassen. 14 Kilometer von einem offenstehenden Reaktor.
Und das ja aber schon immer mit der Aussage ihres Chef-Atomphysikers, der gesagt hat, bringt die Leute da weg und bringt sie noch an ganz viel weiter entfernten Orten weg. Aber es wollte keiner tun, sondern jeder sollte in Ruhe seiner Arbeit nachgehen und letztlich im Zweifel auch in Ruhe sterben.
Genau. Und auch das ist dann, das ist die andere Ebene von unangenehm, nämlich eben nicht, dass du diese physische Größe, die du nicht greifen kannst, die Radioaktivität ist und die Menschen einfach töten kann, sondern dann halt auch noch, wie dann der Mensch in dem Fall, also ich sage jetzt der Mensch generalisierend, aber der Staat, wie auch immer, damit umgegangen ist und wie mit Menschen in dem Kontext umgegangen ist, ist dann der zweite Punkt, wo du auch nur wieder dich schlecht beifühlen kannst. Frage ist, wie erklären wir den Leuten irgendwann, dass sie sich das angucken sollen? Aber überlegen wir uns dann später.
Ja.
Ja.
Naja, weil es einfach gut gemacht ist und weil es am Ende des Tages trotz aller grausamer Bilder und Gefühle, die man irgendwie dabei hat, weil man weiß, dass es so war, weil es tatsächlich, zumindest für mich war es so, auch mega informativ war. So.
Ja, es bildet.
Und wenn man sich danach diesen offiziellen Podcast noch dazu anhört und da auch nochmal tatsächlich darauf eingegangen wird, dass das, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, klar, künstlerische Freiheit hier und da, aber so die Kernfakten und die Kerngeschehnisse, die da gezeigt werden, die waren halt eben so. Also ich bin danach, war schon auch noch, was die Sache angeht, ein Ticken schlauer als vorher. Ich war jetzt tatsächlich nicht der Fachmann. Also das ist ja schon interessant und das gehört halt eben auch zu unserer Geschichte. Und deswegen kann man sich das schon mal angucken, ne? Auf jeden Fall.
Also tatsächlich war ich ja ungefähr 4,5 damals und ich habe keine Erinnerungen dran. Also ich kenne Tschernobyl aus den Medien und vom 10. Geburtstag und vom 20. und wir machen Sarkophag drüber und die Natur hat sich da ganz toll erholt, natürlich. Ich weiß, was passiert ist, super GAU, aber ich habe persönlich keinerlei Erinnerung dran gehabt. Ich habe mit ein paar Menschen gesprochen, die so 3-4 Jahre älter sind, die haben alle gesagt, doch, sie wissen das noch. Im Kindergarten, in der Schule, überall hieß es, geht nicht raus, nicht draußen spielen, keine Pilze, keine Beeren.
Also ich weiß das aber auch noch. Also ich kann mich da noch ganz grob daran erinnern, dass Sandkästen damals eine Zeit lang zumindest Tabuzone waren. Hm. Also an Pilze und Beeren jetzt nicht so mehr konkret, aber ich weiß, dass irgendwann gab es eine Zeit, da wurde Wert drauf gelegt, dass die Kids nicht in die in Sandkästen gehen.
Ja, also ich bin zu jung, aber also ich habe mit meiner Mutter halt zum Beispiel drüber gesprochen, weil die halt, also mein Bruder war halt, der ist 79 geboren, also der war schon in einem Alter, wo der halt unterwegs war schon. Und die hat auch gesagt, also das war schon so, dass die das, also das war denen, also die konnten es natürlich auch alle nicht greifen, weil sie natürlich, das ist jetzt heutzutage, wenn das passiert, also ich meine, selbst dann jetzt, also ich sag mal, über Fukushima weiß ich auch nicht mehr. Ehrlich gesagt.
Nee, keine Ahnung, was da gelaufen ist. Ja?
Ich weiß es jetzt. Ich hab mich dann halt belesen. Also ich weiß jetzt, was da passiert ist. War völlig was ganz anderes. Aber das wird jetzt zu weit führen. Aber Tatsache ist es so, dass es halt damals wohl schon ein Thema war, das den Leuten auf jeden Fall Angst gemacht hat. Im Osten haben sie es natürlich nicht gewusst. Also auch klar, in der DDR war es wohl irgendwie nicht so bekannt.
Wenig überraschend.
Aber bei uns, also wie gesagt, meine Mutter hat bei meinem Bruder dann schon irgendwie nicht so ganz gewusst, was er damit anfangen soll.
Also schon. Und das ist ja der zweite Gedanke, den ich dann hatte. Es ist ja echt typisch. Ich habe die Serie zu Ende geguckt und ich fahre am Morgen danach zur Arbeit und im Radio kommt die Meldung, beim Rückbau eines deutschen AKWs ist irgendwo ein kleiner Brand ausgebrochen. Ich dachte, ey, ihr wollt mich jetzt echt verarschen. Also die Meldung, mir heute Morgen im Radio vorzuspielen, ist keine gute Idee. Und dann kommt ja bei mir noch dazu, ich wohne, wie ihr so schön sagt, im Auenland. Im Auenland gibt es auch ein Atomkraftwerk in Neckarwestheim. Ich war da auch schon drin. Ich habe da meine Führung gemacht. Ich bin kaum rausgekommen, weil beim Rausgehen man nochmal so strahlenmäßig untersucht wird und bei mir hat es 3-4 Mal gepiepst, beim 5. Mal durfte ich raus. Da war ich dann scheinbar okay. Keine Ahnung, was passiert war.
Ja, das wundert jetzt auch keinen mehr, ne?
Alles. Und das ist Luftlinie, jetzt muss ich natürlich lügen, aber das ist wahrscheinlich 18 Kilometer von mir entfernt. Also so ungefähr die Luftlinie Pripyat-Tschernobyl, grob geschätzt. Und ich habe tatsächlich im Nachgang ein paar Mal mit meiner Frau drüber gesprochen. Ich habe großes Vertrauen da drin, in dieses Teil. Und aber wenn es ums Ohren fliegt, weil keine Ahnung, was passiert, dann ist vorbei. Schluss aus, vorbei. Ne? Das ist ja dann schon, mit diesen Gedanken habe ich mich vorher nie beschäftigt. Niemals.
Ja.
Wir haben Hochzeitslocations angeguckt, die waren 3,5 Kilometer davon entfernt. Wäre mir nie der Gedanke gekommen, das nicht zu machen, weil ein Berg weiter das Atomkraftwerk ist. Jetzt würde ich sagen, boah, irgendwie ist der Gedanke befremdlich, komisch. Ja. Und das nur, weil ich eine Fernsehserie geguckt habe. Blöd, dass die auf wahren Begebenheiten beruht, ne?
Ja, blöd, ja. Ja,
ich also will noch, trotzdem. Ich hab noch eine Szene. Ich habe eine Szene noch, die, pass auf, die aber jetzt, die nicht unangenehm ist, sondern die cool ist, weil sie gut gemacht ist.
Eine schöne Szene.
Ja, ja. Und zwar ist die.
Die nackten Berge?
Eigentlich die ganze. Nee, das. Die ist schon auch schön, aber. Nee, ich meine die Szene, ich meine eigentlich sogar fast die ganze letzte Episode, weil die einem da halt im Laufe von, also die in einem, sozusagen im Gerichts, wie sagt man, Verfahren gegen die Schuldigen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil so einfach ist es natürlich nicht. Die haben da drei hingesetzt und die haben sicher auch einen praktischen Anteil daran, ganz sicher, aber da gehört schon noch mehr dazu. Aber in diesem Verfahren sozusagen wird erklärt, was überhaupt eigentlich passiert ist. Und das
stimmt, das war sehr geil.
Ja, mit warum diese
Grafiken.
Genau, warum ist dieser Reaktor überhaupt explodiert? Denn ganz am Anfang in der Serie wird erstmal der Fakt etabliert, diese Reaktorkonstruktion, so wie sie ist, kann alles. Verzeihung.
Nur nicht explodieren.
Explodieren ist quasi unmöglich. Keiner kann das so richtig erklären. Und das erklären sie einem auch nicht mal ansatzweise die ganze Zeit. Sie zeigen nur immer mal wieder, dass nach der Antwort gesucht wird, aber das läuft auch so unterschwellig. Und in der letzten Episode wird es erklärt, was passiert ist, auf eine ganz einfache Art, also für Dummies sozusagen. Und das ist einfach wirklich, also ist erstens super cool erklärt, weil du es danach verstanden hast. Und es ist auch noch, filmisch schön gemacht. Also das ist wirklich saucool. Finde ich mega gut.
Stimmt, so eine gute Szene,
ja. Ja, und zahlt ja auch nochmal ein auf dieses Thema. Wäre das zu verhindern gewesen? Ja, es wäre zu verhindern gewesen, wenn die Verantwortlichen nicht geglaubt hätten, sie können als Sowjetunion nur Dinge erschaffen, die unzweifelhaft perfekt sind. So, deshalb wurde ja zum Beispiel diese eine wissenschaftliche Arbeit, die gezeigt hat, das könnte doch explodieren, einfach geschwärzt und in den Keller geworfen. Ja. Anstatt über das Thema zu sprechen. Und was ja im Podcast noch sehr schön rauskommt, ist die unglaublich hohe Qualifikation der Menschen, die an diesem Abend in diesem Atomkraftwerk waren. Von denen ja quasi keiner dafür qualifiziert war, an diesem Abend in diesem Atomkraftwerk zu sein.
Ja, und dann eben nochmal diese ganzen Hintergründe, wieso, weshalb, warum die diese ganzen, auch das geht wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu sehr in die Tiefe, warum die diese ganzen Entscheidungen so getroffen haben an diesem Abend, wie sie getroffen haben. Da waren ja auch schon wieder diese systemischen Hintergründe dabei, weil es da wieder um Karrieren ging und weil es da wieder um Eitelkeiten ging und sonst was. Das wird ja auch nochmal ganz schön klar am Ende.
Ja. Also, was jetzt, glaube ich, dabei noch wichtig ist, nochmal zu betonen, ich glaube, dass genau diese Dinge, Eitelkeit und so, die sind nicht zwingend auf die Sowjetunion und auf den Kommunismus ja zurückzuführen, sondern das sind, glaube ich, Dinge, die einfach in jeder Gesellschaftsform überall eine zu große Rolle spielen und dadurch Dinge wie dieses Reaktorunglück oder andere überhaupt erst geschehen können.
Ich glaube, Eitelkeit ist da nicht, ich weiß nicht, ob es um Eitelkeit geht, aber in jedem Fall ist es so, dass man sagen kann, es werden Sachen bereitwillig ignoriert unter den Teppich gekehrt, entweder weil es einfach ist oder, naja, haben wir schon immer so gemacht, so irgendwie, da so kommt es mir vor und nicht ernst genommen und es muss auf jeden Fall erst eine wirklich große Katastrophe geben, bis ein Fehler korrigiert wird und das ist ja nur was, also da steuern wir ja sowieso schon irgendwie alle drauf zu. Aber das ist schon, also du kannst auf jeden Fall, also auch wenn das von 86 ist, hat das eine Relevanz und die Relevanz ist komplizierter, also es hat heutzutage eine Relevanz und die ist mit Sicherheit komplizierter als zu sagen, ja gut, der Atomausstieg, das muss jetzt aber auch sein, weil ja, auch für den kriegt man jetzt ein Gefühl, aber das ist lange nicht das Einzige, was da drin steckt an Gedankenanstoß, sag ich mal.
Ja. So.
So.
Jetzt muss noch jemand ein Schlusswort sprechen, würde ich sagen.
Ja, wir müssen das irgendwie den Leuten noch ein bisschen jetzt näher bringen. Also nicht näher im Sinne von, also es ist eine sehr einzigartige, es ist eine absolut einzigartige Erfahrung, die ich im Fernsehen auf jeden Fall gemacht habe. Es ist auch übrigens ein Beispiel dafür, dass man, also das ist eine kinoreife Produktion, jetzt mal ganz vom, also rein optisch, wie das gefilmt ist. Da sind Serien, da habe ich jetzt nächste Woche das nächste Beispiel für. Da sind Serien unfassbar zum Teil mittlerweile. Also das ist wirklich, cineastisch ist das ein absolutes Meisterwerk. Diese 5 Folgen ist irre. Die machen nichts falsch. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis und man muss sich darauf einstellen, dass es eine andere Form ist, eine Serie zu oder einen Film, was auch immer, sich anzuschauen, weil ich meine, der Titel lässt es ja schon vermuten, das geht halt irgendwie nicht wirklich gut aus, beziehungsweise sagen wir mal, es fängt nicht gut an eigentlich und es endet auch nicht gut.
Gut, aber den Anfang und das Ende, den kennt man ja auch, also der ist eben, ja nicht überraschend.
Das ist wie Titanic, nur nur ohne Stefan, wie Eisberg. Geht Titanic aus? Ich habe den nie gesehen.
Ohne Eisberg.
Aber so geht er ja nicht zu Ende, ne?
Ja, das Schiff sinkt.
Aber so geht er nicht zu Ende. Ich denke, geht das nicht zu Ende mit ich weiß auch nicht. Naja, ist auch egal.
Er stirbt auch, also es ist auch nicht so
richtig geil. Teilen ist kalt, weil im Wasser. Ist auf jeden Fall ähnlich scheiße.
Es ist sehr kalt, ja.
Es lohnt sich zwingend, diese Serie, das ist mein Fazit, es lohnt sich zwingend, diese Serie gesehen zu haben, gerade auch als jemand nicht nur als jemand in unserer Generation, weil wir vielleicht, weil man sagen muss, wir sind um die Zeit rum zwar geboren, aber waren noch zu klein, um die Tragweite zu verstehen. Und jetzt so sich das erklären zu lassen, und muss man sagen, das ist schon nicht unwichtig, glaube ich. Und sehr, sehr lehrreich. So, das war mein Fazit.
So ist es.
So ist absolut. Es. Kann nichts hinzufügen. Bin
gar
glücklich.
Nix. Sehr gut.
Mit deinem Wort zum, was haben wir heute? Mittwoch. Das Wort zum Mittwoch.
Ja. Dann würde ich sagen, unser nächstes Serien- oder Filmspecial oder was auch immer wird auf jeden Fall die blödsinnigste Comedy, die wir finden können.
Ja.
Irgendwas Lustiges? Norseman oder so?
Irgendwas richtig Dummes. Norseman, mir tut's wirklich leid, aber ich schaff's einfach nicht. Ich krieg's nicht
hin. So gut ist.
Die Schere ist zu weit offen. Ich krieg das nicht zusammen. Hart. Aber gut, da sprechen wir nachher mal wieder drüber.
Na gut.
So, dann also,
dann gehen wir in Abspann, würde ich sagen.
Wir gehen in Abspann. Ich sag jetzt Folgendes. Ich sage, Serien sind toll, aber vergesst nicht auch immer mal wieder ins Kino zu gehen, weil das Kino müssen wir auch noch retten. Das darf nicht kaputt gehen und nicht nur voll sein mit Disney-Blockbustern.
Das ist gut, dann sag mir doch mal ganz kurz, was für einen Film ich gehen soll. Oder in den letzten 4 Monaten hätte gehen können. Das ist eine ernst gemeinte Frage.
Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, ist gut. Ich gucke jetzt kurz durch die Kinostarts und dann sage ich dir Filme. Pass auf.
Ja.
Weil ich kann mir nicht mal Serien merken, die ich zuletzt gesehen habe, und die sind jetzt wirklich 2 Tage her. Außer die, mit denen ich mich Filmstart. Also.
Ach Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Kinojahr ist.
Ja, das ist, ich verstehe schon. Das ist natürlich, also das Problem ist, es ist natürlich voll mit entweder Blockbustern oder so ganz nischigen Sachen. Aber es gibt trotzdem coole Sachen. Moment. Kursk zum Beispiel, ein Film zum Kursunglück, der sehr gut gewesen sein soll.
Mhm. Ah, ja, das war schon. Okay. Abikalypse.
Ja, das ja. Der übrigens habe ich tatsächlich gerade heute drüber gelesen, der soll auch gut sein. Weil er nämlich genau nicht. Nee, wirklich.
Ja,
weil
aber,
er nämlich
genau, aber das sind noch, aber, ja, das ist noch keine Filme, wo man ins Kino geht. Also.
Das ist das Problem. Ich suche gerade nach. Das, ja, aber genau also, das ist.
Kino,
das,
ich meine,
da, das, Ja. Das ist genau das Problem, das mittlerweile ist, ins Kino, und das habe ich selbst, bemerke ich bei mir selbst auch, das war ein Appell auch an mich selber. Man geht nämlich mittlerweile nur noch ins Kino, wenn man sagt, der Film muss dann schon groß genug sein, weil es so teuer ist.
Aber dann nochmal, es ist teuer, aber dann sag mir einen guten Film der letzten 4 Monaten, wo man hätte zumindest in Erwägung ziehen können, ins Kino zu gehen.
Dann sage ich dir doch, geh doch am 15.8. Schau Once Upon a Time in Hollywood.
Ja, zum Beispiel.
Von Quentin Tarantino mit Brad Pitt, Leonardo DiCaprio.
Das ist ein Selbstläufer, das würde ich auch sagen. Klar, der ist jetzt aber in der Zukunft nicht von jetzt in den letzten 4 Monaten. Und Tarantino geht immer.
Ich kann diese Folge nicht beenden, bevor ich nicht einen.
Man hätte wahrscheinlich hier Queen-Film wahrscheinlich hätte man machen können. Wie hieß er noch gleich?
Ja, den habe ich gesehen. Rhapsody. Der war letztes Jahr sogar schon.
Aha. Naja, gut, vielleicht heben wir uns das auch für die, bevor sich das hier künstlich in die Länge zieht und Christoph das 8. Kinoforum aufmacht auf der Suche nach irgendeinem und Film.
Keinen Film findet.
Verschieben
wir ja, vielleicht. Da gibt es eine generelle Diskussion zu, die wir gerne führen können, weil ich habe da eigentlich eine gute Meinung zu.
Mein Schlusswort, ich bin echt seit Monaten gewillt, ins Kino zu gehen und auch gewillt, das entsprechende Geld auszugeben. Allein mir fehlt der Film dazu.
Ich habe mehrfach versucht, das wieder anzufangen. Ich bin früher oft in Sneak Previews gegangen. Und eigentlich ist das geil, weil man dann oft Filme sieht, die man sich sonst nicht angucken würde und merkt, boah, okay, es gibt ja eigentlich aber auch coole Filme. Nur beim Kino ist es natürlich genauso wie bei allem anderen auch. Das ist halt eine Marketingmaschine und der die meiste Kohle hat, von den Filmen hörst du dann. Und das ist halt Disney in erster Linie. Und das ist halt alles irgendwie einheitsbrei. Die schöne Filme und besondere Filme, von denen kriegst du halt oft nichts mit. Und siehst sie dann später, weil sie dann doch auf Netflix kommen oder Direct-to-DVD und dann hörst du irgendwann mal von. Aber in dem Moment, wo sie ins Kino kommen, werden sie platt gemacht von den großen Produktionen. Und die, das ist die größere Diskussion, die wir jetzt hier nicht führen können. Ich wollte eigentlich
wir halten fest, ich habe keine.
Lasst uns ins Kino gehen und du machst es mir kaputt. So, Scheißdreck. Ja. Jetzt soll nicht so schreien, mein Hals.
Stimmt.
Okay.
Hals. Ja, guck doch einfach mal, ob irgendwo in deiner Nähe im Kino Free Solo läuft. Dann guckst du
auf Free Solo übrigens gucke ich mir die nächsten Tage mindestens irgendwann auf Sky an. Hast du den gesehen, Stefan?
Noch nicht, aber wenn ich was sehen möchte, dann das. Und ins Kino habe ich es damals leider nicht geschafft. Und
habe ich schon gesehen.
Da sprechen wir dann.
Ja, aber jetzt
wir entlassen jetzt die Leute.
Also, alles Gute.
Schönen Abend. So, am besten jetzt direkt reinschalten. Tschüss. Tschernobyl. Tschüssi.